Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 28. März. Für die Grünen gibt es ab Ostermontag Grund zum Jubel. Robert Habeck nimmt ab dann 15 Kohlekraftwerksblöcke vom Netz. Ersatz gibt es nicht. Denn nach Ostern lassen Bundeswirtschaftsministerium und die ihnen unterstellte Bundesnetzagentur 15 große Kraftwerksblöcke abschalten. Katrin Henneberger lobt diese Leistung der Bundesregierung. Der Kohleausstieg nehme endlich wieder Fahrt auf, so die grüne Bundestagsabgeordnete Henneberger, die nichts gelernt hat und keine Berufsausbildung hat, sondern praktisches Beispiel ist, wie man über grüne Jugend, Organisationen wie Ende Gelände und internationale Klimagerechtigkeit schließlich auf einem außergewöhnlich gut dotierten Sitz im Deutschen Bundestag auskömmlich das Leben fristen kann.
Der Kohleausstieg nimmt endlich wieder Fahrt auf. Und wir beginnen mit den dreckigsten, mit den CO2-intensivsten Kohlekraftwerken. Im Rheinland alleine schalten wir 5 Braunkohlekraftwerksblöcke ab. In der Lausitz 2. Insgesamt hat Deutschland seit den 1960er Jahren durch die Kohleverstromung um die 30 Milliarden Tonnen an CO2 verursacht und tragen damit natürlich auch eine besonders historische Verantwortung. Leider wird aber der Kohleausstieg immer wieder politisch in Frage gestellt. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir weiterhin aktiv sind, damit wir einen Kohleausstieg erkämpfen, der wirklich klimagerecht ist, der wirklich die 1,5-Grad-Grenze respektiert. In den nächsten Tagen bis zur Abschaltung werdet ihr auf meinem Kanal sehr viele Informationen finden über aktuelle Kohlepolitik und wie wir gemeinsam weiter streiten können für einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle.
Betroffen von den Abschaltorgien sind in Nordrhein-Westfalen die Blöcke C, D und E des Braunkohlekraftwerkes Neurath mit insgesamt 600 Megawatt. Weiter die Blöcke E und F des Braunkohlekraftwerkes Niederaußem mit 200 Megawatt. In Brandenburg sollen Block E und F des Braunkohlekraftwerkes Jenschwalde mit 1000 Megawatt stillgelegt werden. Dann werden noch mehrere Steinkohlekraftwerke mit einer Kapazität von etwa 350 Megawatt vom Netz genommen. Woher künftig der Strom kommen soll, wissen weder Robert Habeck noch die Bundesnetzagentur. Die soll eigentlich darüber wachen, dass genügend Strom vorhanden ist, leidet aber unter ihrem grünen Chef, dem engen Gefolgsmann von Habeck, Klaus Müller. Habeck erzählt, dass 60 Gigawatt an neuen Gaskraftwerkskapazitäten diese Leistung liefern sollen. Doch bisher wissen Müller und Habeck nicht einmal, wer die bauen und betreiben soll. Es existieren noch nicht einmal Planungen dazu. Sie hoffen wohl, dass Sonne und Wind den Strom liefern. Vielleicht einmal erzählt ein Fachmann der Bundesnetzagentur, welche Folgen es haben kann, wenn in einer wichtigen Industrieregion Kraftwerke wegfallen, die auch eine wesentliche Stabilisierungsfunktion für die Netze haben. Nur sie können mit ihren rotierenden Massen für die wichtige Netzstabilität und die Momentanreserve sorgen. Eine Katrin Henneberger wird das eher nicht verstehen. Für Entsetzen im Bundesentwicklungsministerium hat eine Vorgabe von Finanzminister Lindner gesorgt, den Etat noch einmal deutlich zu kürzen. Das Finanzministerium hatte dem Entwicklungsministerium einen neuen Grenzbetrag von 9,8 Milliarden Euro vorgegeben. Ursprünglich waren in der sogenannten mittelfristigen Finanzplanung für 2025 10,3 Milliarden Euro vorgesehen. Dies entspricht bereits einer Kürzung gegenüber den Vorjahren. Im Jahr 2023 verfügte das Entwicklungsministerium noch 12,1 Milliarden Euro in seinem Haushalt. Svenja Schulze, SPD, die zurzeit auf dem Chefsessel im Entwicklungsministerium sitzt, hatte immer wieder laut gesagt, Deutschland sei eines der reichsten Länder der Welt. Man habe nicht nur eine moralische Verantwortung gegenüber Menschen, die hungern oder auf der Flucht seien. Jetzt also soll sie nur noch 9,8 Milliarden Euro in der Welt verteilen dürfen. Ihre Verteilpraxis war in der Vergangenheit immer wieder massiv in die Kritik geraten. Jetzt rufen NGOs, die von der Entwicklungshilfe gut leben, laut Empörung als Reaktion auf die Sparpläne Lindners. Der Europachef der Entwicklungsorganisation One, Stefan Exo-Kreischer, spricht von einem Kahlschlag und mangelndem weltpolitischen Verständnis. Es sei erschreckend, was Lindner auf dem Altar der Schuldenbremse zu opfern bereit sei. Die Folgen von Kürzungen in der Entwicklungspolitik würden uns morgen um ein Vielfaches teurer zu stehen kommen, so Kreischer. Nicht ARD, ZDF oder Spiegel deckten auf. wie Regierung und Robert-Koch-Institut die Öffentlichkeit während der Corona-Pandemie bewusst falsch informiert hatten, sondern das Online-Magazin Multipolar veröffentlichte die Protokolle, die beweisen, dass die Bundesregierung Maßnahmen ergriff und Grundrechte einschränkte, obwohl die Berater des Robert-Koch-Institutes davon abrieten. 2 Jahre lang habe Multipolar geklagt, damit das RKI seine Protokolle über die Sitzungen des Corona-Krisenstabes offenlegt. Darüber berichtet Charlotte Kirchhoff bei Tichys Einblick und fährt fort. Zitat: 2 Jahre lang haben die öffentlich-rechtlichen Sender nicht geklagt, obwohl sie jährlich weit mehr als 8 Milliarden Euro Gebühren erhalten, damit sie ihrer Aufgabe als vierte Gewalt nachgehen. Eigentlich. Diese Sender sollten es sein, die solche Protokolle erklagen, um einen möglichen Machtmissbrauch der Politiker aufzudecken. Eigentlich. Außerdem wäre ein solch langwieriger Gerichtsprozess für die Öffentlich-Rechtlichen angesichts der hohen Summen an Geldern, die sie zur Verfügung haben, deutlich leichter zu stemmen gewesen als für ein kleineres Medium, das sich über Spenden finanziert. Aber ARD und ZDF klagten nicht, genauso wenig wie sämtliche anderen Medien. In der Pandemie schauten ARD, Spiegel und Co. der Regierung nicht kritisch auf die Finger, sondern sie übernahmen die Rolle des Verstärkers der Regierungsmeinung. Und selbst jetzt, so Charlotte Kirchhoff weiter, schlagen sie sich wieder auf die Seite der Regierung und skandalisieren die journalistische Aufklärungsarbeit. Bild zitiert aus dem Protokoll vom 16. Dezember 2020, dass Lockdowns schwerere Konsequenzen haben als Corona selbst und eine steigende Kindersterblichkeit zu erwarten war. Und schreibt zu den Realitäten außerhalb des Robert-Koch-Institutes, öffentlich wurde darüber geschwiegen. Genau darüber beschwerten sich sogenannte Querdenker und Wissenschaftler bereits zu den Lockdown-Zeiten. Sie kritisierten schon damals die Folgen der Maßnahmen für Kinder und die allgemeine Gesundheit. Aber viele Medien wie Bild, ARD, ZDF, FAZ und Spiegel haben diese kritischen Stimmen kaum abgebildet oder haben sie sogar diffamiert. Und dies tun sie auch weiterhin. Am Sonntag hieß es beim Spiegel zu den veröffentlichten Corona-Protokollen noch: Das Online-Magazin Multipolar, das auf diesen Schritt geklagt hatte, veröffentlichte die Unterlagen. Keine 24 Stunden später änderte der Spiegel dann den Satz zu: das rechte Online-Magazin Multipolar. Die ARD meinte derweil, die Robert-Koch-Institutsprotokolle seien gar nicht so brisant. Die Tagesschau veröffentlichte dazu einen Text eines ARD-Faktenfinders unter dem Titel »RKI-Files und der Skandal, der keiner ist«. Der ARD-Faktenfinder rechtfertigt die Ergebnisse der Protokolle noch damit, dass andere Länder die Risikobewertung ebenfalls hochgestuft hätten. Da könne ein Land wie Deutschland nicht plötzlich sagen: nein, wir finden das aber alles anders. So zitiert der ARD-Faktenfinder den Professor für Epidemiologie an der Universität Bremen, Hajo Zeeb. Ganz nach dem Motto: wenn einer vom Hochhaus springt, springen wir auch. Und außerdem seien die Maßnahmen in anderen Ländern zu dem Zeitpunkt bereits einschneidend gewesen. Ausgangssperren, Notstände, geschlossene Grenzen. Stimmt. Deutschland solle sich mal nicht so anstellen mit den Maßnahmen, die die Bundesregierung entgegen den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes getroffen hat. So meint abschließend Charlotte Kirchhoff bei Tichys Einblick. Heftige Reaktionen hatte die Ankündigung zweier grüner Politiker aus dem Saarland hervorgerufen. Wolfgang Lorenz und Gerold Fischer, zwei langjährige Mitglieder der Grünen Partei in Völklingen, haben angekündigt, die Partei zu verlassen und zu wechseln zur AfD. Dr. Gerold Fischer war bereits Ende Dezember aus der Partei ausgetreten, wie die Saarbrücker Zeitung berichtete. Er könne die von den Bundesgrünen mitgetragenen Waffenlieferungen in die Ukraine nicht mehr mittragen. Er sei vor über 40 Jahren in der friedensbewegten Zeit der Grünen Mitglied geworden. Auch ein weiteres Gründungsmitglied der Grünen tritt wegen der Außenpolitik aus der Partei aus. Professor Ulfried Geuter verlässt nach 45 Jahren seine Partei und veröffentlichte auf dem Internetportal Blog der Republik seine Gründe. Die grüne Außenpolitik von heute kenne nur eine Richtung: immer mehr und schlagkräftigere Waffen zu liefern. Es sei nicht länger ihr oberstes Ziel, Kriege und Leiden zu beenden. Stattdessen wolle sie nur noch siegen, etwa wenn Annalena Baerbock als Ziel ausgebe, dass die Ukraine den Krieg gewinnen müsse. Professor Geuter hält fest: Zitat: Wer nur das Ziel ausgibt, zu siegen, hat sich bereits der Logik des Krieges überlassen, ist geistig im Krieg und hat keine Handlungsmacht mehr, sich gegen den Krieg selbst zu stellen und politisch dessen Beendigung als oberstes Ziel zu verfolgen. Den letzten Ausschlag gegeben habe für den Austritt dann die Attacke von Anton Hofreiter, gegen die vernünftige Politik von Olaf Scholz keine Taurus-Raketen liefern zu wollen, so Geuter. Hofreiter hatte die Weigerung von Scholz als unverantwortlich bezeichnet. Joe Biden hingegen habe erklärt, keine Langstreckenwaffen liefern zu wollen, um einen dritten Weltkrieg zu vermeiden, so schreibt Ulfried Geuter in seiner Begründung über den Austritt aus der Partei. Nur noch 80.700 Stimmen weniger und die CSU fliegt aus dem Bundestag. Dieses Szenario wird real, so schreibt Tichys Einblick, wenn die CSU weniger als 31,7% der bayerischen und damit weniger als 5% aller Zweitstimmen bundesweit erreicht. Dann scheitert sie an der Sperrklausel von 5%. Denn in der neuen Fassung des Bundeswahlgesetzes heißt es, nicht berücksichtigt werden Parteien, die weniger als 5% der im Wahlgebiet gültig abgegebenen Zweitstimmen erhalten haben. CDU/CSU haben nämlich die Regel gestrichen, dass Parteien, die unter der 5%-Klausel bleiben, dennoch in den Bundestag kommen können, wenn sie 3 Direktmandate erreicht haben. Dieser Schuss von der Union, eigentlich gegen die Linke gerichtet, ging nach hinten los.
Der Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Mitbegründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Ihre Produkte ziehen hebräische Schriftzeichen. Warum?
Ja, wir bei BB Wertmetall sind tatsächlich der Meinung, dass Gold und Silber weniger in die Hand der Staaten und der Banken gehört als in den Besitz der freien Menschen. Und deswegen verzichten wir komplett bei all unseren Produkten auf Hoheitszeichen, sondern weisen mit unseren Medaillen gern auch darauf hin auf den Schöpfer aller Dinge und der von Juden und Christen verehrt wird, weswegen wir mit einem passenden Bibelvers des Propheten Haggai: Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen, die Produkte auszeichnen. Und wir finden, das ist doch deutlich vernünftiger und vertrauensbildender als viele Zusagen auf Finanzinstrumenten. Zum anderen, und das betrifft unsere Granulatprodukte, die haben also per se keine Kennzeichnung, können also durch fehlende Hoheitszeichen auch Staaten und Banken so ohne weiteres keine Eigentumsrechte von den BB-Produkten ableiten. Und das finden wir beruhigend.
Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten von BB Wertmetall unter 034 1991 7000.
Heute wird es einen Wechsel zwischen Wolken und Auflockerungen geben, zwischen denen auch die Sonne herauskommen kann. Aus dem Südwesten breiten sich wieder Regenschauer aus und ziehen nordostwärts. Im Westen zuerst teilweise recht kräftige Schauer, die langsam nach Osten ziehen. Im Westen bleibt es weiterhin kühl mit Temperaturen von 7 bis 10 Grad. Etwas wärmer wird es im Osten mit Temperaturen bis zu 16 Grad. Nachts sinken sie auf Werte um den Gefrierpunkt bis zu 9 Grad im Osten. Der Karfreitag wird vielerorts verregnet, aber es wird wieder wärmer. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 61 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags knapp 27 Gigawatt an elektrischer Leistung. Der Wind ruhte weitgehend, die 30.000 Windräder im Land lieferten lediglich 7 Gigawatt an elektrischer Leistung ab. Der typische Zustand eines Windrades ist eben der Stillstand. Immerhin kann es dann keine Vögel killen. Knapp 15 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten die konventionellen Kohle- und Erdgaskraftwerke. Der Rest musste wieder massiv importiert werden. 9 Gigawatt um 12 Uhr zu einem Großhandelspreis von 58 Euro die Megawattstunde. Und abends um 18 Uhr wurden sogar 15 Gigawatt importiert. Und dann wurde der Strom noch teurer, 126 Euro die Megawattstunde. Es war schon immer etwas teurer, sich so etwas wie eine Energiewende zu leisten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.